Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Rolli Brings in Domradio Menschen. Ein ausführliches Porträt des Liedermachers und Menschen. Am Mikrofon ist Tommy Millraum. Mein Gast ist Rolli Brings. Und wer diese Sendung kennt, weiß, sie beginnt mit einem Fragebogen. Die erste Antwort nehme ich einfach mal vorweg. Seit Juli 2013 ist er 70 Jahre alt. Rolli Brings. Beruf?
Lehrer im Ruhestand, Musiker, Texter, Autor im Unruhestand.
Und Berufung?
Berufung, du lieber J. Berufung. Ich hoffe, hier glücklich auf Erden zu sein und ein bisschen Glück an andere Menschen weitergeben zu können.
Religion?
Römisch-katholisch, allerdings in der katholisch-kirchen Spielart, wohlgemerkt.
Gerne?
Gerne, ja.
Von meiner Mutter habe ich?
Von meiner Mutter habe ich die Lust zu fabulieren.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater, A, gäbe es mich nicht, B, würde ich wahrscheinlich nicht hin und wieder schwere, tiefsinnige Gedanken im Kopf wälzen, wenigstens ich nehme an, dass sie tiefsinnig sind.
An meiner Kindheit habe ich gehasst,
dass ich die Kleider meines 2 Jahre alten, älteren Bruders auftragen musste.
An meiner Kindheit habe ich geliebt.
Ach, eigentlich außer dem eben erwähnten alles, die Wärme der Familie, das Abenteuer, wenn man erwacht, die Welt erkundet. Ich bin in Ehrenfeld groß geworden, es war einfach herrlich, die Trümmerlandschaft war unsere Wunschwelt, sie war geheimnisvoll. Also die Kindheit, ja, es hat mich sehr geprägt. Für Köln wünsche ich mir, dass Köln sich nicht übernimmt, Köln seine Grenzen erkennt, Köln nicht mit Macht versucht, sich selbst von seiner Seele zu entfremden. Und ich wünsche mir, dass in Köln die Schere zwischen wohlhabend und immer ärmer werdend sich schließt und nicht immer weitergeht.
Für meine Kinder wünsche ich mir.
Für meine Kinder wünsche ich mir all das, was ich selbst erlebt habe und mir gewünscht habe. Gesundheit, Zufriedenheit und vor allen Dingen weiter in Frieden leben können. Nämlich, dass die ganze große Familie immer noch Kölsch jeden Tag spricht, bedeutet, wir sind nie wie Millionen andere Menschen von unserer geliebten Stadt vertrieben worden. Wir können da leben, wo der liebe Gott uns hingesetzt hat.
Ich habe Theologie studiert, weil?
Weil ich genau wissen wollte, wie die Schriften entstanden sind, wie die Kirchengeschichte ist, wie Dogmen entstanden sind und wie viel von der warmen, ermutigenden, mich selbst persönlich anrufenden Botschaft eigentlich noch vorhanden ist.
Die kölsche Sprache muss lebendig bleiben, weil?
Tja, eine Sprache ist viel mehr als eine Sprache, mehr als Grammatik und Vokabeln. Eine Sprache ist eine Seele, eine Sprache ist ein Schatz von historischen Erinnerungen. In der kölschen Sprache sind das Leid und die Freude von vielen, vielen Generationen unserer Vorfahren drin. Und Kölsch klingt einfach schön. Kölsch ist Musik in meinen Ohren. Kölsch ist meine Muttersprache. Deutsch war die zweite Sprache.
Rolli Brings, meine Damen und Herren, zu Gast bei Domradio Menschen. In den nächsten 2 Stunden unterhalten wir uns. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit ihm. Tommy Millau. Zu Gast bei Domradio Menschen. Rolli Brings, Liedermacher, Autor, Lehrer, engagierter Bürger der Stadt Köln und Vater der rockenden Brings-Söhne. Ich möchte ganz gerne vorne anfangen. Ich habe gelesen, du bist als Jugendlicher von zu Hause weggegangen und zur See gefahren. Wie kam es dazu?
Ach nun ja, damals waren die Träume der Jungs entweder Pilot oder Feuerwehrmann, Lokomotivführer oder zur See fahren. Bei mir war es die Geschichte mit der Seefahrt. Ich hatte sogar eigentlich vor, Offizier zu werden, das heißt also Kapitän und so weiter. Aber nach ein paar Jahren war das dann sehr abgeklungen. Das Heimweh nach den Domturnen war einfach zu stark. Ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch, der kann nur eine Zeit lang können den Rücken kehren, dann werden Herz und Seele krank, dann muss er wieder zurück.
Und das war damals aber keine Marinelaufbahn, sondern eine Seefahrt?
Handelsmarine, bei der christlichen wohlgemerkt. Ne? Ich habe den Wehrdienst verweigert. Wir unterscheiden ganz stark zwischen der christlichen und der unchristlichen Seefahrt. Die unchristlichen, das sind die mit den Kanonenbooten, mit den Torpedos und Raketen, da habe ich nichts mit am Hute.
Obwohl du in einem Interview davon gesprochen hast, dass dir deine Familie Wärme und Geborgenheit gegeben hat. Aber ich stelle mir vor, wer zur See fährt, der will doch erstmal eins weg.
Ja, nun gut, wenn man Wärme, Akzeptanz und Liebe erfährt, das macht einen mutig, das macht einen neugierig, dann will man die Welt erkunden. Ich würde so sagen, gerade weil meine Familie meinem Bruder und mir wirklich sämtliche Freiheiten gewährt hat, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, deswegen wollte ich die Welt erkunden. Ne? Ich bin also da nicht ängstlich gewesen und nicht nur immer an Mutters Schürze hängend. Das war schon ganz wichtig.
Wie lange müssen wir uns das jetzt vorstellen, auf hoher See?
Ja, bin dann mit 18 zurückgekehrt. Ne? Ich war 1,62 groß, als ich gefahren bin, weggegangen bin, und 1,82, als ich zurückkam. Als ich wegging, war ich ein zerbinger Mensch, wie man in Köln sagt, ja, ein kleines, dünnes Männlein. Und als ich nach Hause kam, hat mein Vater an der Tür gefragt, ja, Sie wünschen. Und dann rief von hinten die Mama, die geträumt hatte, dass ich zurückkomme. Das war eine Gabe meiner Tanten und meiner Mutter. Die konnten Dinge vorausträumen. Die hat dann gerufen, Hermann, los der Jüngeren, das ist der Rolli. Ich hatte mich nicht angemeldet. Ganz merkwürdig, ne? Es hat Spuren hinterlassen. Wenn man mich fragt, was hat die Seefahrt dir gegeben, dann könnte man eine unendlich lange Aufzählung machen, aber ich will es jetzt mal unter den Strich sagen. Ich habe in den Jahren gemerkt, dass ich nicht der Nabel der Welt bin. Das ist eine ganz große Erkenntnis, dass Menschen überall leben, überall versuchen, ihren Alltag zu gestalten und dass die Sorgen, Ängste, Wünsche der Menschen doch sehr, sehr gleich sind. Das verbrüdert, dann fühlt man sich als eine Familie, die auf diesem Raumschiff durch das All fährt, aber bei Beibehaltung aller Unterschiede, und gerade die Unterschiede liebe ich sehr. Ich will keinen Einheitsbrei, ich will keine Welt haben, wo ich in dem Erdteil durch eine Stadt laufe oder in einem anderen und überall die gleichen Geschäftstypen zu sehen sind, überall das MM winkt und so weiter. Ich liebe die Vielfalt.
Rolli Brings ist mein Gast. Wir sprechen mehr gleich. Wussten Sie, dass Rolli Brings mal ein Seemann war, mein Gast bei Domradio Menschen heute? Dann gab es alle möglichen Richtungen.
Also ein Bürojob kam nicht in Frage. Es musste schon irgendetwas mit Muckis und Händen sein. Da habe ich dann mich beworben bei 4 Kölner Fabriken oder Betrieben. Und bei Ford bin ich dann in die Maschinenschlosserlehre eingestiegen.
Wie war's?
Ja, Maschinenschlosser bei Ford in der Halle A. Das hatte damals ganz große Vorteile. Ford hatte also landesweit die größte Azubi-Vergütung. Damals gab es das Wort Azubi noch nicht, da hieß man Lehrling. Es hatte ein ausgefeiltes Sozialprogramm und ich bin bei Ford natürlich sofort in die Gewerkschaftsbewegung eingestiegen. Und das Günstige war, als ich dann merkte, das ist zwar ein gut bezahlter Beruf, der kann eine Familie ernähren, aber er hat mein Herz nicht ausgefüllt. Es war nicht der Wunschberuf. Dann habe ich dann, als ich studierte, auf Lehrer hin, mit den Leuten bei Ford folgenden Deal gemacht: Ihr lasst mich nachts arbeiten, Nachtschicht, und tagsüber studiere ich.
Oh.
Das habe ich dann 3 Jahre lang gemacht. Das war insofern ganz wichtig, das, was man heute, wie nennt sich das, was die Studenten bekommen, diese Unterstützung heute?
BAföG.
BAföG. BAföG hieß damals Honorfer Modell. Honorfer Modell. Das Honorfer Modell, da war der Höchstsatz 210 Mark. Ja. Meine Miete kostete aber schon 160 und ich hatte schon 2 Kinder.
Ne? Peter Stephan.
Peter Stephan, die hatten ich da zu der Zeit schon. Und dann blieb nichts anderes über, als nachts zu arbeiten. In den Semesterferien konnte es dann auch tagsüber sein. Und dann habe ich dann bei Ford durchmalocht und gleichzeitig studiert. Das hat den Vorteil, man wird sehr kritisch, wenn du müde von der Nachtschicht bist und du kommst dann in die Hörsäle und die Seminare, dann wählst du ganz scharf aus, ob sich das lohnt. Ja, ob das, was der Prof da vorne dir erzählt, ob du das nicht besser still zu Hause in einem Buch nachlesen kannst. Es war also ein sehr intensives Studium und ich war sehr, sehr froh, als die 3 Jahre vorbei waren. Das war eine Knochenmühle. Ne? Aber ich habe es überstanden. Meine Familie hat mitgeholfen. Ich konnte mich an meinen Kindern freuen. Und dann, nachdem ich dann fertig war und eigentlich in die Schule sollte, habe ich dann zuerst noch 1 Jahr bei Emmaus Köln gearbeitet. Ich habe die Emmaus-Gemeinschaft in Köln-Bucklemünd auf dem Domenhof aufgebaut und dann erst bin ich in die Schule gegangen.
War das wichtiger, erstmal das zu machen?
Ja, das war sehr, sehr wichtig, weil als Lehrer, da arbeitet man natürlich auch für die Pens, die man vor sich hat, aber es ist ja doch ein richtig gut bezahlter Beruf, ein sicherer Beruf und ich wollte eigentlich zuerst wieder etwas für die tun, für die keiner was tut, das sind die ganz Armen. Und das Wunderbare an Abbé Pierres Emmaus-Communities, Gemeinschaften ist ja, Arme, die nichts haben, tun sich zusammen, leben zusammen und was sie übrig haben, geben sie denen, die noch ärmer sind. Das ist also keine Geste von oben, sondern das ist wirklich Aufruf zur aktiven Selbstbefreiung. Das hat mir sehr imponiert und das habe ich nie bereut. Heute noch habe ich eine tiefe Freundschaft mit dem jetzigen Emmaus-Leiter Willi Dös und unsere Kontakte von Rolli Brings und Band, aber auch von der Familie zu Emmaus sind nie gelöst worden.
Rolli Brings ist mein Gast, Domradio Menschen. Hast du damals schon gesungen und Lieder geschrieben?
Nein, ich habe immer gesungen. Meine Großeltern haben gesungen, meine Eltern haben gesungen. Der Papa war ein Multi-Instrumentalist. Der konnte die Mandoline spielen wie heute der Süper.
Ne? Und, Hans Süper natürlich,
ja, von Colonia Duett. Ja, ja, ne? Klar. Also, nur, wir sind alles Autodidakten. Wir haben keine Ahnung von Noten und auch von Harmonielehre nicht. Das entsteht alles bei uns im Kopf. Wenn ich was wissen wollte, dann hat der Papa gesagt, guck mal auf die Finger, spiel nach. Und mein Bruder und ich, wir haben es dann so gelernt. Meine beiden großen Söhne, Peter, Stephan, haben es mehr oder weniger die Anfänge von mir übernommen, haben sich natürlich wunderbar weiterentwickelt. Was die da heute alles so spielen, das kann ich überhaupt nicht. Und der Einzige, der auf Wunsch eine fundierte Ausbildung bekommen hat an der Gitarre, Schlagzeug, Spaß, das ist der jüngste Sohn, der Benjamin. Ja? Aber auch er, bei ihm entstehen auch die Melodien und die Rhythmen im Kopf. Ne? Das ist bei uns in der Familie so. Gesungen wurde immer, wenn die Tanten zusammen waren, dann wurde aus einem einfachen Lied ein 4-5-stimmiger Chorgesang. Das hat mich immer schon fasziniert. Ne? Also Musik machen, ich kann mir ein Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Das ist mir unvorstellbar. Das kann ich überhaupt nicht.
Kannst du dich noch erinnern, aus welcher Motivation heraus du dich entschieden hast, Hauptschullehrer zu werden damals?
Nun ja, das war, das muss man im Geist der damaligen Zeit sehen, das war Aufbruchszeit, ne? Das war Bildungsnotstand und die Bildungsgüter, das Curriculum von damals und die Werte, die mussten neu überdacht werden. Es galt, sich von einer unseligen Vergangenheit zu befreien.
Alle Werte waren ja erschüttert erstmal.
Erschüttert bis auf einige, die durchaus immer durchgingen. Ich bin zwar ein Altachter, 68er, um dieses etwas abgegriffene Wort zu nehmen, aber gewisse Sachen habe ich nie mitgemacht. Ja, zum Beispiel Verbrüderung mit den Schülern, Kumpelhaftes. Ich wusste immer, als Lehrer bist du eine Autorität, als Vater bist du eine Autorität. Ich kann mich noch daran erinnern, wie meine beiden Jungs, Peter und Stefan, Mariechen war da noch viel zu klein, zu mir sagten, hör mal, Papa, bist du unser Freund? Dann habe ich ihnen gesagt, ich bin nicht euer Freund. Freunde werdet ihr viele haben, aber ich bin euer Vater und Vater habt ihr nur einen. Das drückt es, glaube ich, ganz genau aus. Die Grenzen, die meine Eltern mir gesetzt haben, die mein Bruder und ich wie selbstverständlich akzeptiert haben, weil wir sie als Schutz empfunden haben, nicht als Einengung, diese Grenzen habe ich auch meinen Kindern gesetzt. Und es gab außer den Pubertätserscheinungen keine besonderen Reibereien.
Musste man ja auch vielleicht als Hauptschullehrer, es gibt ja viele Leute, die schlagen bei dem Wort Hauptschule die Hände über dem Kopf zusammen, oh, da geht's hart zur Sache. Aber war das auch das, was dich gereizt hat? Du sagtest ja auch, Arbeit, das muss mit den Händen sein, das muss mit dem ganzen Körper und Geist sein.
Ja, nur bin ich
war das wichtig, sozusagen jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden?
Als Hauptschullehrer bin ich eigentlich in das Milieu wieder zurückgekehrt, aus dem ich selber stamme. Ich kannte den Zungenschlag, ich kannte die Verhältnisse, in denen meine Schüler gelebt haben, die waren mir wohl vertraut. Also ich war wie der Fisch im Wasser. Und was mir sehr wichtig war, ist, dass es trotz aller sozialen und finanziellen Hemmnisse eigentlich wir unseren Weg selbstverantwortlich gestalten. Das wollte ich meinen Schülern und Schülerinnen weitergeben. Dass es kein Fatum ist, als Sohn eines Handwerkers oder Tochter eines Fortarbeiters geboren. Man kann was aus dem Leben machen. Das war mir selbstverständlich und das habe ich versucht weiterzugeben. Ja, dass ich im Viertel geblieben bin und nachher kamen ja die Söhne und Töchter der Arbeitsmigranten zu uns. Ich habe ja 14 Jahre lang nur mit jungen türkischen Erwachsenen gearbeitet. Das war genau dieselbe Richtung. Ne? Auch wir sind irgendwann früher von der Eifel, vom Hunsrück, vom Bergischen Land, arm, hier in die Stadt eingesickert und haben versucht, hier unser Glück zu machen. Und da war es für mich selbstverständlich, dass diesen Jugendlichen geholfen werden muss, und zwar solidarisch. Von der Botschaft, dass wir alle Kinder Gottes sind, will ich ja jetzt mal nicht reden, auch wenn die ihren Gott anders nennen.
Mhm. Du hast ja auch Religion unterrichtet.
Ja.
Aus Überzeugung, die frohe Botschaft auch an die Jugendlichen weiterzugeben, wenn wir mal von den Muslimen absehen?
Och, mein Religionsunterricht, der wurde häufig von Muslimen frequentiert. Die waren sehr, sehr neugierig, was Christen so zu bieten haben. Ne? Und die Botschaft ist nach wie vor aktuell.
Rolli Brings ist mein Gast. Domradio Menschen, mehr von uns gleich. Rolli Brings zu Gast im Domradio-Studio. Wir sprechen über sein bewegtes Leben und da können wir die Familie natürlich nicht ganz ausklammern. Bist du stolz auf Peter und Stefan, die heute zu den bekanntesten Kölnern überhaupt gehören? Und die Band trägt ja immerhin den Familiennamen.
Stolz trifft es nicht. Peter, Stefan, Maria und Benjamin, meine vier Kinder, das sind Geschenke. Ich habe ihr Werden neugierig und fasziniert verfolgt, habe versucht, ganz wenig einzugreifen, und was sie so entwickelt haben, das finde ich zum Teil recht gut. Und dass Peter und Stefan mit der Gruppe Brings und der Benjamin mit der Gruppe Blotsbrüder jetzt wiederum Menschen Freude bringen, nicht nur Karneval, sondern das ganze Jahr über, das finde ich toll, aber das ist nicht mein Werk. Meine Kinder sind eigene Persönlichkeiten. Und zum Beispiel, da werde ich oft nachgefragt, Peters markante Stimme, die man, glaube ich, überall in der Republik sofort raushört,
ja?
Die hat er von seiner Mutter. Ja? Seine Mutter hat diese immer schon angeraute Bluesstimme gehabt. Ne?
Ich habe ein Interview mit ihr geführt. Und zwar als Mama, wir danken dir. Der große Hit war die Linde Daimann, deine ehemalige Frau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass sie sagte, also um den Peter haben wir viel Angst gehabt. Und der Stefan war immer der Bravere. Vielleicht gerade, weil er dachte, wenn die mit dem Peter zu tun haben, kann ich nicht auch noch Stress machen. Hast du das auch so erlebt?
Peter hat eine Zeit lang wirklich alle Aufmerksamkeit und Energien von uns gebunden, sodass ich mit Stefan schon ein paar Gespräche hatte, ob er sich damals sehr vernachlässigt fühlte. Aber so ist das im Leben. Dasselbe Spiel hat man ja auch als Lehrer. Du hast jemanden in der Klasse, der schafft es, dich dauernd zu fesseln und dann 29 andere, die still und brav sind, die verlierst du langsam aus den Augen. Ne? Das ist ein ganz schwerer Job. Aber ich würde mal so sagen, die Auseinandersetzung mit Peter, die haben sich gelohnt. Er ist heute ein Prachtmensch. Stefan auch, Benjamin auch, Maria sowieso.
Ich glaube, du stehst im Karneval nicht nur positiv gegenüber. Ne? Tut das den Jungs gut, so mittendrin zu sein?
Ich kann jetzt nicht für meine Kinder reden. Also aus den Gesprächen mit meinen Kindern über Karneval. Da hört man raus, es ist schon toll, wenn sie merken, dass die Leute in den Sälen, in den Zelten, wo immer sie auftreten, schon quasi auf sie gewartet haben. Dass schon beim ersten Gitarrenriff, beim ersten Ton die Leute mitsingen und dass die Kinder dem Publikum viel schenken und viel zurückbekommen. Und das scheint schon mal ganz klar zu sein. Ne? Aber die Brinkse zumindest sind ja nicht nur nebenher, sie sind immer die Kölschrocker geblieben. Das heißt, was die da Karneval singen, das können die auch im Sommer oder im Herbst oder im Frühjahr in jedem Stadion auf jeder großen Wiese machen. Ja?
Klar.
Von daher glaube ich, dass der Einstieg in den Karneval der Brinks-Gruppe weite Kreise von Publikum erschlossen hat und an sie gebunden hat, die sie wahrscheinlich ohne Karneval nie bekommen hätten. Das ist ein Glücksfall. Ja, das ist ein Glücksfall. Ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen und mit Wohlgefallen und mit Freude im Herzen bemerke ich, wenn ich meine Kinder beobachte, wenn sie vor, nach einem Konzert oder wenn sie durch die Straßen unserer Stadt gehen, die sind so was von normal und bescheiden geblieben, das ist unglaublich. Ne?
Ja.
So habe ich mir das immer jemand. Die haben überhaupt keine Starallüren, nicht die Bohne. Ne? Und da ist Dankbarkeit bei ihnen dem Publikum gegenüber und das Publikum spürt das. Die erheben sich nicht übers Publikum, sondern das sind die netten Jungs von nebenan und die sind auch so geblieben. Ja?
Kann ich bestätigen, ich kenne sie beide schon sehr lange, Stefan schon seit der Schulzeit. Ja,
und ich denke, dass sie eine Gabe haben, mit wirklich poetischen, aber einfachen Worten Gefühlswelten zu treffen, sondern das kann man jetzt am letzten Lied wieder sehr festmachen, wo der Peter dann singt, ne Kölsche Jung. Ne? Das trifft irgendetwas im Publikum. Ne? Das ist schon phänomenal, wie die Leute da fast andächtig mitsingen. Das heißt, das Publikum weiß, der Peter vorne spricht das aus, was eigentlich in mir drin ist. Das ist meine Stimme geworden und ich akzeptiere das. Der Peter manipuliert nicht, sondern der hat ein feines Gefühl dafür, was Leute denken. Ne? Das ist eine Gabe. Gott sei Dank hat er die.
Holly Brinks im Studio. Und wir sprechen über diese schöne Stadt Köln und ihre Sprache. Gleichzeitig stehst du Köln und der Entwicklung, die die Stadt nimmt, nicht immer nur so positiv gegenüber. Welche Probleme siehst du?
Ich muss bekennen, ich wohne in der Neustadt Süd am Rathenauplatz. Das ist gegenüber der einzigen Synagoge, die wir noch in der Stadt haben, von ehemalig 7 Synagogen. Dort ist etwas, was weit um sich greift in unserer Stadt. Das nennt sich Gentrifizierung. Das heißt, Wohnraum wird dort verkauft, alte Häuser, Altbauten, werden kernsaniert und werden so teuer, dass nur noch eine ganz gewisse Schicht sich diesen Wohnraum in diesem tollen Viertel, Uni in der Nähe, Aachener Weiher, belgisches Viertel, ganz nah zu den Ringen, erlauben kann.
Also das Studentenviertel Kölns wird so langsam zum Viertel der Haute Volée.
Ja. Als ich eingezogen bin vor 20 Jahren, da lebten in den drei Häusern mir gegenüber, alte schöne Häuser aus den Jahren 1902 bis 1904, jede Menge Studenten-WGs, Musiker, Maler und so weiter. Ja, sind all fort. Können nicht bezahlen, die Lück. Und ich habe von alten Damen und Herren aus der Nachbarschaft gehört, die dort Häuser geerbt haben, die kriegen fast jeden Tag Angebote. Sie sollen ihre Trumpf verkaufen und das sind manchmal enorme Summen. Und dann gibt es ein paar richtige Resistance-Leute, die sagen, das Geld kann ich nicht mehr ausgeben, nee, ich will nicht, dass meine Mieter ausziehen, die sollen da wohnen. Nur wie lange das ganze gut geht, weiß ich nicht. Also du hast mich gefragt, was stört mich? Das stört mich nur, das macht mir Angst und Sorge, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Nämlich genau in dieses Angstmilieu. Die Sorgen der Menschen sind berechtigt, wenn man nicht weiß, kann man übermorgen noch die Miete bezahlen, habe ich den Job übermorgen noch. Da genau kommen die Flüsterer und die Menschenfänger rein. Ich meine die Rassisten, die Fremdenfeindlichen. Da kommt der alte braune Geist wieder hoch. Aber auch, wenn sich die sozialen Schichten nicht genug durchmischen, wenn sie wirklich nicht Tür an Tür wohnen, dann gibt es so Abkapselungen. Dann kann es auch wieder passieren, als ich die türkischen Gemeinden in Köln kennengelernt habe. Ja, das war zur Zeit, als ich bei Ford gearbeitet habe noch.
Ja.
Das waren herzensgute Menschen. Du kamst ja aus gar keinem Haus raus, ohne dass sie dich vollgestopft hatten. Dann haben sie sich noch mit Rosenwasser übergossen. Und also das war unglaublich.
Vollgestopft mit Leckereien.
Wie gastfreundlich die waren. Ja, was ist denn passiert? Als dann diese unselige Debatte ist, sind wir eigentlich Einwanderungsland, ja oder nicht? Die haben ja sozusagen hier mal hoch, die haben Steuer bezahlt, aber die haben immer den Koffer im Schrank gehabt. Ne? Da kann man nicht zu Hause werden, da kann man nicht heimisch werden. Ne? Die haben sich zurückgezogen und schwupps kamen da sofort die Hassprediger zu Wort. Als ich die hier kennengelernt habe, gab es das überhaupt nicht. Da hast du auch keine Frau mit Kopftuch gesehen. Das hoffet ja nicht, ne? Nee, wenn die türkischen Gemeinden sich abschotten, wenn da so mehrere Welten passieren, ja, die so nebeneinander herdümpeln, dann gibt es auf jedem, nicht nur bei den Moslems, auch bei uns, gibt es dann die Hardliner, die da plötzlich wieder uns weismachen, man müsse unter sich bleiben. Ja, das ist furchtbar. Das ist Brennstoff, das ist Zündstoff und ich finde das ganz, ganz schlimm. Gott sei Dank merke ich allerdings auch eine andere Sache. Bei meinen Enkelkindern, wenn man mit denen redet oder wenn die zu Hause erzählen, mit wem sie umgegangen sind, dann kriegst du erst später raus, dass das ein Schwarzer ist, dass das der ist und weiter. Das interessiert die schon gar nicht mehr, wo die
herkommen. Das ist völlig normal, ja.
Ja, das ist normal
natürlich. Für die.
Das ist natürlich eine ganz tolle Entwicklung, ne? Das ist eine tolle Entwicklung, ne?
Olli Brings ist mein Gast und wir haben über seine Bemühungen gesprochen, die Nazi-Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aus der Zeit des Golfkrieges gibt es ein Zitat von meinem Gast Olli Brings. In Zeiten, in denen ehemalige grüne Pazifisten dann aber doch für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan oder anderswo stimmen, ist es an der Zeit, einen Song zu singen. Du bist Pazifist ohne Wenn und Aber.
Oh, yes.
Da war ein Fragezeichen hinter.
Das ist die Gretchenfrage. Ich behalte mir als Mensch mit Gefühlen und Schutzfunktionen immer noch vor, wenn einer meinen Liebsten etwas tun will, den würde ich notfalls auch kalt machen. Aber was ich nie machen will, auf Befehl von irgendwelchen Interessen, wo ich nicht mitbestimmt habe, die ich nicht durchschaue wo in der Regel immer finanzielle, wirtschaftliche, ökonomische, strategische Interessen loszuschießen und loszumarschieren und auf irgendjemand zu schießen. Das lehne ich heute noch ab. Ich bin im Grunde meines Herzens immer noch Anarchist, und zwar, wie der Böll es gesagt hat. Ich versuche meinem Herzen zu folgen, und das Herz ist eigentlich gegenüber den Zwängen, den Sachzwängen, immer Anarchist. Nämlich, wenn du deinem Herz folgst, das geht ja ganz oft gegen den Kopf. Also das geht gegen den Geldbeutel, das geht gegen die Ruhe, ne? Zum Beispiel.
Gegen die Harmonie.
Ich stehe in der U-Bahn. Ich stehe in der U-Bahn, das ist schon ein paar Jahre her. Und warte auf meine Bahn. Und da kommen irgendwelche Leute und stiefeln einen Obdachlosen, der da ganz friedlich im Schlafsack liegt. Ja, die stiefeln den richtig ein, die treten den richtig zusammen. Nicht nur der Rolli steht da, da stehen 20, 30 Menschen und alle gucken weg. Und da bin ich hingegangen und habe dann auf die zwei losgeschlagen, die da getreten haben, und habe denen die Fresse poliert. Und zwar, es musste ganz schnell passieren. Ich habe so geschlagen, dass sie schnell kampfunfähig waren. Ich habe ihnen auf die Augen geschlagen, da waren die geschwollen, da konnte nichts mehr sehen. Ja? Ja, meinst du, irgendeine Sau hätte mir geholfen?
Niemand.
Nee.
Und Polizei holen wäre zu spät gewesen.
Ja. Mhm. Damals gab es keine Handys. Ich kann einfach nicht weggucken. Ich glaube, wenn ich weggeguckt hätte, hätte ich gekotzt.
Rolli Brings, mein Gast. Wir sprechen mehr gleich. In einem Domradio-Interview hat mein Gast, Rolli Brings, gesagt, kein späteres Bibellesen, kein Studium der Theologie haben mich mit der Wärme und Geborgenheit beschenken können, wie die kölschen Bibelerzählungen meiner Familie. Hast du das Evangelium auf Kölsch in der Tradition der Familie Brings, so heißt ja das Buch, aufgeschrieben, um diese Wärme weiterzugeben?
Mit Sicherheit ja. Ich habe mir vor einigen Jahren vorgenommen, Texte der Weltliteratur. Dazu zählen Grimms Märchen, das glaube ich außer der Bibel, das am meisten übersetzt und verbreiteste Buch deutscher Herkunft. Die Bibel natürlich von Luther herkommend, und zur Weltliteratur gehören auch Fabeln. Weil Fabeln gibt es ja überall, aus der Antike bis heute. Die wollte ich und will ich immer noch in unsere kölsche Muttersprache überleiten, überbringen. Und das ist ein Test, das ist der Versuch, der Welt zu zeigen, vor allen Dingen der Kölner Welt, zu was unsere Muttersprache eigentlich fähig ist. Weil ich war sehr erstaunt. Bei Märchen wusstet ihr euch, die habe ich ja von der Familie ob Kölsch gehört. Die klingt ja eigentlich fast noch schöner als das, was der Jakob beschrieben haben. Ne? Es ist einfach authentischer. Dann bei dem Evangelium war ich mir eigentlich auch sicher, weil es ist zwar eine ausgearbeitete Hochsprache, unsere deutsche Einheitsübersetzung in den Bibeln, aber Sie kommt ja aus einem Milieu raus, die dem Ripuarischen sehr ähnlich ist. Das waren Bauer, Händler, Gärtner, Fischer. Ne? Und Jesu Sprache ist ja dermaßen plastisch, wenn wir uns seine Gleichnisse, bei den Gleichnissen haben wir ja so ein bisschen den O-Ton Jesus. Ne? Da war ich mir eigentlich sicher. War aber dann sehr erfreut, wie die Menschen positiv darauf reagiert haben, denen wir das vorgetragen haben, die sich das Hörbuch kaufen. Ne? Und jetzt versuche ich dasselbe mit den Farben, nur mit dem Unterschied. Ich habe ja Grimms Märchen übersetzt, ich habe das Evangelium übersetzt. Die Farben werde ich jetzt neu erzählen. Und zwar in der Tradition von meinem Opa, vom Bestefar, dem Großvater. Der hatte so den Dreh, der verdrehte die immer, der kehrte die um, sodass die plötzlich einen ganz anderen Sinn bekamen. Das heißt, es ist keine Übersetzungsarbeiten. Hier fängt der Rolli als über 70-Jähriger an, wie sein Großvater, zu fabulieren und lässt dann immer so merkwürdige Moralen da entstehen, die eigentlich ein bisschen krut sind und ein bisschen Nonsens. Aber es kann ja auch jetzt lustig sein. Muss nicht alles so ernst sein. Ne?
Wir hören gleich auch eine noch. Schreibst du die aus dem Gedächtnis heraus auf?
Ja. Ich habe dermaßen viele Geschichten im Kopf. Das muss man raus, sonst platzt der Kopf mehr.
Im Herbst sollen sie erscheinen.
Ja.
Holly Brink sitzt mir gegenüber, vor ihm liegt eine Lesebrille und ein Manuskript. Im Herbst erscheinen die Fabeln auf Kölsch im Domradio. Hören Sie eine heute schon.
Vom Jonas und dem Walfisch. Wann der Herr ist Fiedel, dann liss er in der Bibel. Besonders jen im Testament, dat man noch hüg et Aale nennt. Jans Stiekum in der Himmelslobby. Dat ist dem lewe Gott sie Hobby. Des Ofens, wann der Mond schön schink, Frau Nachtigall ob Äden sink, dann kumme in der Himmelssaal die Himmelsschwitte all. Düvelscher und Engelscher, Hanake und auch Bengelscher, mit und ohne Hillige Sching, in Lingekleidscher, Wies und Fing, und wade, wat der Herr verzählt, von Singer schöne Welt. Der Herr hief an. In Ninive, die alle aus der Stadt sind he, wo außer Rand und Band der faste leer gerannt. Der Kommerz wurd mir zu viel, et war ein einzig Trauerspiel. Nur Party, nur noch Comedy, uns Modersprach war nit gefroch. Kund nur noch Grieche, nit mi lache, und der Sünden eng zu machen, han ich der Jonas hingeschickt. Wat ein Glück. Doch ob der Reis es jet passiert, ich hat nit richtig kalkuliert, denn mitten ob dem blauen Mittelmeer war dem Jonas singe Bügel leer. Dat Schiffsvolk wot nit magele und auch nit lang mi fackele. Et schmiss der Jonas über Bord, plätsch, da war er fort. Der Schade wot behoffe, ich muss mich selber luffe. Ne große Walfisch schwamm daher, nahm der Prophete Sänger als Passagier ob Singebrige Rücke. So kund der Mann in Rigge. Drei Dach und Nächt dät Jonas singe, mit nur noch hügte Uhre klinge, sing Leder von Eschkölscher Art, han in Jans Flück berühmt gemacht. Bei Ninive stech er an Land, als Kretzesänger wall bekannt, hätt er der faste Lehr gerett. Wie nett. Bis hüg am Dach, se danze springe, wann morgen se de Butz nit finge, so is et doch a herrlich Dinge. Ich han dat völligsche jähn und jef im minge sähn. Die Himmelschwitte applaudiere, so kann man aus der Bibel lehre. Auf Kölle, de Dorf oder Kall, Ninive ist überall. Der Ostermanns will im Himmel lang alt weiß, dat singe urüm Jonas heiß.
Live im Domradiostudio mein Gast Rolly Brinks. Im Juli 2013 feierte er seinen 70. Geburtstag. Ein Porträt seines bewegten Lebens, zusammengefasst in 2 Stunden war das. Mehr im Internet Rolly Brinks in einem Wort. .de Rolly Brinks in einem Wort. .de Gesundheit und Gottes Segen, Rolly Brinks. Herzlichen Dank.